Guten Morgen, schön hier zu sein. Mein Name ist Karl Schneider. So deutsch der Name klingt, ich habe legal 3 Pässe, also ich bin nicht nur deutsch. Zur Zeit meiner Geburt war mein Vater Deutscher, er ließ sich einbürgern, wurde Kanadier. Dadurch bin ich von Seiten meines Vaters Kanadier und Deutscher. Meine Mutter kommt aus Puerto Rico, das ist in der Karibik, ein schöner warmer Ort. Puerto Rico gehört zu USA, also dadurch bin ich auch Amerikaner. Darf auch lebenslänglich alle 3 behalten. Wählen tue ich aber nur in Deutschland, weil ja, ist hier etwas überschaubarer als woanders. Es gibt verschiedene politische Gruppen, also man kann seine Meinung da ein bisschen besser ausdrücken, als wenn es nur 2 gibt. Ja? Naja, okay. Aufgewachsen, also geboren bin ich in Montreal, Quebec. Danach sind wir umgezogen nach Sri Lanka, von Sri Lanka nach Bombay, Bombay nach Bangkok, Bangkok nach Kairo, Kairo nach Hamburg, Hamburg nach Montreal, Montreal nach Vancouver, Vancouver, Toronto, Toronto, Montreal, Montreal, St. John's Newfoundland, St. John's Newfoundland, Hamburg, Deutschland, Hamburg, Berlin, in Berlin Abitur gemacht, Zivildienst in Schwerin, EBS, Rudersberg studiert, dann nach Los Angeles, von Los Angeles nach Berlin, von Berlin in Magdeburg. In Magdeburg bin ich schon 16 Jahre. Da könnt ihr euch vorstellen, ob eine 6 am Anfang meines Alters ist oder eine 5 oder eine 4 oder eine 3 oder eine 2. Bin ein bisschen rumgekommen, ich liebe es zu reisen, ich liebe es fürs Reich Gottes zu reisen, ich liebe es aus Spaß und aus Sinn des Urlaubs und der Entspannung zu reisen. Und ich freue mich, in 2 Wochen geht es für mich in die Ukraine. Vom 3.9. bis zum 10.9. bin ich wieder im Einsatz bei Freunden von mir in Kiew, in Lviv und in Cherepovitsk. Und da einfach wieder die Geschwister zu ermutigen, meine erste postkoronale Reise, wenn ich so nennen darf. Also was heißt Post-Corona, wir sind immer noch in der Situation, in der Pandemie. Aber das erste Mal, seit alles angefangen hat, wieder in der Hinsicht im Ausland unterwegs. Und freue mich endlich, treffe mich da mit ein paar Freunden aus, wo wir uns, aus Kanada und USA. Und genau, heute Morgen, auf der Vorbereitung für die Predigt. Ich bin einer dieser Prediger, einerseits bete ich für die Predigt, andererseits frage ich auch, was los ist in der Gemeinde, nicht in dem Sinne, wer nervt, sondern habt ihr gerade eine Predigtreihe. Und das Lustige ist, Jürgen sagte, ja, wir gehen gerade durch die Bergpredigt. Und ich so, haha, wir auch. Also, recycle ich. Ja? Ihr kriegt etwas, was ich eigentlich heute Morgen bei mir in der Gemeinde predige. Also das, was ich euch predige, ist das Gleiche, was ich in meiner Gemeinde heute Morgen predige, denn die kriegen heute Morgen einen Bildschirm. Ja, also die sind alle live, so wie hier, aber einfach so auf dem Bildschirm, weil ich dachte, es macht Spaß, auszuprobieren. Mal sehen, was passiert. Ja, wenn nächste Woche keiner da ist, dann hat es nicht gut geklappt. Oder meine Vermutung ist, keiner wird merken, dass ich nicht da war. Ja, die werden sowieso nur den Bildschirm angucken. Dann, oh, danke für das Wort, Herr Pastor. Ja. Und keiner merkt, dass man nicht da ist. Also, die Predigt heute heißt Schätze im Himmel. Muss ich etwas drücken? Das ist, bam, super. Schätze im Himmel. Wir sind gerade bei Markus Kapitel 6, Vers 19 bis 21, werden wir nachher hingehen. Und der Kontext von Matthäus Kapitel 6 ist, in den ersten 18 Versen, Vers 1 bis 18, geht Jesus ganz tief ins Persönliche. Er wird richtig persönlich. Er spricht über die Art und Weise, wie man sich benimmt in seinen Beten, in seinen Almosen und in seinen Fasten. Betest du, gibst du Geld und bist du bereit zu verzichten fürs Reich Gottes? Also das ist einfach gesagt, ja, für die weniger fromm sind. Er spricht direkt hinein, was passiert in deinem Leben innerlich? Wie verhältst du dich? Ja, du sagst, du glaubst, du sagst, du folgst Gott nach, aber wenn keiner zuschaut, was passiert dann? Und mittendrin das Vaterunser. Und manchmal vergessen wir den ganzen Kontext von den ersten 18 Versen wegen dem Vaterunser. Das ist so ein boah, Kontext, ja, dass man das andere kaum wirklich liest. Ja, man denkt, oh, Vater unser, man liest das ein paar Mal und freut sich, wenn man es auswendig kann. Und wenn nicht, versucht man es noch schnell auswendig zu lernen. Die ersten 18 Verse sind, wie verhältst du dich in deinem Glauben, wenn keiner zuschaut? Bist du bereit, einfach auf die Knie zu gehen und zu beten? Bist du bereit, online auf dein Konto zu gehen und zu geben? Bist du bereit, einfach Gott zu suchen, nicht zu essen und zu sagen, hier bin ich Herr, dein Wille geschehe und niemanden davon zu erzählen? Das ist der Anfang, aber danach spricht Jesus darüber, weil das passiert, was ändert sich? Weil du die Zeit nimmst für Gott, was entsteht denn daraus? Wir sind ein bisschen resultatenorientiert. Er bewegt sich von das Private hinein in das Öffentliche. Jesus bleibt in Kapitel 6 seinem Stil echt mit einem Vergleich und Kontrastart. Also er vergleicht und bringt einen Kontrast. Er sagt, man kann es so machen oder man kann es auch so machen. Es gibt Leute, die wenn die geben, die wollen, dass alle es mitkriegen. Ihr kennt diese großen fetten Checks, ja, in der Zeitung mit lächerlichen Summen. Wo ich denke, wirklich, so ein fetter Scheck in 2000 Euro? Das ist doch nicht dein Ernst. Also wenn du so einen Scheck hast, erwarte ich mindestens 100.000. Das ist mein Ernst. Also wie kann man so einen Aufriss machen? Na, ihr müsst wissen, ich kenne Leute, wenn die geben, die geben. Okay? Das Auto, mit dem ich hier bin, geschenkt. Die Anzahlung meines Hauses. Die 50% von der Anzahlung meines Hauses. Geschenkt. Das ist 100.000 Euro, ist für solche Leute nichts. Der hat 3 Privatjets. Wenn er was gibt, gibt es kein Bild. Gibt keinen fetten Scheck. Er gibt und freut sich, dass Jesus dabei war. Das ist Geben. Warum? Weil etwas im Herzen passiert ist. Wir lesen unseren Text. Da muss ich zweimal drücken. Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Damit werden wir enden, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Nächste Seite. Ah! Tja. Ich dachte, das dicke Ende vorne, aber okay. Gut. Schätze auf Erden. Die Welt. Ich weiß nicht, wer christlich aufgewachsen ist mit einem Konzept, die Welt. Ich bin 4. Generation Pfingstler. Das Wort die Welt, die große böse Welt, habe ich ab und zu mal in Gemeinde, in Kirche schon gehört. Es gibt 2 Standpunkte zur Welt oder zur Erde. Das eine ist eine Liebe zur Welt. Das ist, man will der Welt gleich sein, will das haben, was die Welt hat. Das andere ist eine Übervorsicht und Angst von dieser Welt. Die Welt ist Versuchung, die Welt ist gefährlich, die Welt kann einem runterziehen und völlig zerstören. Beide Bilder sind völlig falsch. Die Welt ist da und wir sind im Reich Gottes. Jesus Christus hat diese Welt überwunden und wohnt in uns. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, tut mir leid, dann lockt diese Welt mich nicht. Es hat nichts im Vergleich zu das, was Jesus mir anbietet, zu das, wie Jesus erfüllt, zu das, wie Jesus völlig verändert. Und wiederum, das, was ich bei Jesus erlebe, ist so schön und so herrlich, es kann mich und soll mich nicht von ihm wegziehen. Es kann keine große böse Welt sein. Generation meiner Mama. Meine Mama ist geboren 1948. Latino, da die Puerto Ricaner sind manchmal ein bisschen religiös. Meine Mutter nicht. Meine Mutter zum Glück ganz frei. Aber die Latinos sind da ein bisschen religiös. Und damals durften Christen nicht studieren, ja, weil das war die Welt. Und dann hat man sich aufgeregt, dass keine Christen Anwälte geworden sind und als Gesetze abgeliefert wurden, die so dem Wort Gottes nicht passen, hat man sich total aufgeregt. Wie kann es sein, dass diese Welt auseinanderfällt? Naja, weil man sich nicht integriert hat, weil man nicht dabei war. Wählen gehen bitte. Ja? Nicht jammern und beschweren, aktiv sein, beten und wählen. Keine Angst vor dieser Welt haben. Voll gerüstet hineinsteigen, hineingehen und aktiv sein. Du bist voll Heiligen Geistes. Du bist voll des Reich Gottes. Und Jesus sagt, baut euch keine Schätze, sammelt euch keine Schätze hier auf dieser Welt. Nicht irgendeinen Schatz, also hier geht es nicht nur um Geld. Und ich will ganz kurz nachher darüber sprechen, in welchem Verhältnis man zu Geld haben darf, soll. Hier spricht es um Schätze und die meisten Schätze sind nicht unbedingt die Sachen, die du auf deinem Konto hast. Es gibt materielle Schätze, Eigentum, dein Haus, deine Sachen, dein Auto. Jemand, der unsere Gemeinde ab und zu mal besucht, hat sich bei mir beschwert. Ich wäre angeblich so ein Wohlstandsprediger, weil ich ein fettes Auto habe. Was er nicht weiß, ich habe jetzt 2 fette Autos. Das Problem ist, Gott ist sowas von großzügig zu mir. Ja? Ich verstehe es nicht, warum es uns manchmal so gut geht. Und ich versuche manchmal, meine Klappe zu halten, aber ich freue mich manchmal total wie ein kleines Kind. Und dann sage ich Sachen, was manche Christen, meine Frau manchmal auch, nicht so passt. Ich bin einfach begeistert, wie Gott sich um einen kümmert. Ich bin begeistert, wie Gott einfach bei uns ist, uns nie verlässt, uns nie aufgibt. Ja, ich war Drogendealer, ich weiß, wie es ist, einen Haufen Geld zu bekommen und dann bin ich Pastor geworden. Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu kriegen. Aber dann Gott sagt, keine Sorge, ich passe auf dich auf. Dir geht's schon gut. Ich trinke gerne Kaffee statt Wasser. Hab 4 Kinder, ich brauch's. Schätze sammeln dieser Welt. Materielle Sachen, Eigentum, Geld. Aber auch Aspekte der Gesellschaft. Sammelst du einen Ruf, sammelst du Status, willst du unbedingt wahrgenommen werden? Manche Leute, die sammeln Titel, akademische Titel. Kein Problem mit Professor Doktor. Kein Problem, wenn du auch Professor, Doktor bist. Aber warum? Also wenn es wirklich ein Ehrgeiz ist, zu forschen, zu lernen, vorwärts, okay, super. Aber wenn es im Hinterkopf ist, einfach, dass du den Titel hast, den kein anderer hat oder noch 5 weitere im ganzen Bundesland oder in der ganzen Bundesrepublik, zu überlegen. Wie andere dich wahrnehmen, wie andere deine Familie wahrnehmen. Bist du eine Bilderbuchfamilie oder nicht? Das sind Schätze hier auf dieser Erde. Das bedeutet, ich führe ein Leben, wo es mir zu wichtig ist, was andere Leute über mich denken. Und das wird einen Einfluss haben auf mein Verhalten, zu wie ich reagiere, wenn Gott zu mir spricht. weil Gott wird und will zu dir sprechen und dann arbeitest du durch den Filter, was denken aber meine Nachbarn drüber, was denkt meine Familie drüber, was denkt so und so darüber. Oder Gott spricht und man sagt, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Warte, Jesus, kannst diesen Kelch an mir vorbeigehen lassen? Total legitim, hat Jesus ja auch gemacht. Dass man damit kämpft, was Gott sagt. Dass das Herz nicht gleich immer hochspringt und sagt, super Gott, das ist okay. Aber dass man innerlich damit ringt und sagt, hey Herr, ich bin doch bereit, deinen Willen zu tun. Ich bin doch bereit, mein Herz für dich zu öffnen und für das, was du tun möchtest in meinem Leben und was du durch mich tun möchtest. Vielleicht ist der Schatz auf dieser Welt, die Schätze dieser Erde, dein Aussehen, die Markenklamotten, die du kaufen musst oder möchtest. Nochmal, hey, das ist alles okay. Ich habe in Los Angeles gelebt. Ich war regelmäßig in Malibu, genauso regelmäßig in Compton und South Central. Das sind so zwei völlig verschiedene Nachbarschaften. Kein Problem, wenn man Gucci, Fendi, was auch immer, Boss anziehen will. Alles okay. Aber ist es ein Zwang? Ist es eine Notwendigkeit? Wie hat man ein gesundes Verhältnis zu den Sachen dieser Welt? Die Bibel nirgendwo verbietet einem Sparkonto. Nirgendwo wird es verboten, Lebensversicherung zu haben und Geld zu investieren fürs Reich Gottes. Oder auch einfach so in the stock market, also im Index und in Fonds, in Aktien, ETFs und solche Sachen. Alles legitim, ist auch gut. Sprüche Kapitel 6, Vers 6 bis 8 sagt, nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du faule Pelz, lerne von ihr und werde weise, obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Wir sehen hier, dass da aus die Notwendigkeit der Versorgung, dass die Ameise für seine Zukunft sorgt. Also spricht es auch für uns, legitim für unsere Zukunft zu sorgen. Es ist legitim, für unsere Rente zu sorgen. Ich bin amerikanisch geprägt. Ob der Staat mir was gibt in meine Rente oder nicht, ist mir völlig egal. Ich gehe andere Wege, legale Wege, nur dass ihr das wisst. Ja? Gerade so, wenn man sagt, ich gehe andere Wege, I did it my way. Es kann sein, dass man vielleicht denkt, oh, was macht der jetzt? Dass man eigene Investitionen macht für die Zukunft. Ja? Kann man machen. Ich finde es sogar weise. 1. Timotheus 5, 8 sagt, denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit einem leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Also da im Neuen Testament ist sogar eine Forderung, also versorgt eure Familien, sorgt dafür, dass ihr das habt, was ihr braucht. Der Schlüssel ist die Einstellung meines Herzens. Bin ich der Versorger und das, was ich tue, oder obwohl ich fleißig bin, glaube ich, dass Gott mein Versorger ist. Das ist ein kniffliger Unterschied. Von außen kann es kein Mensch mitkriegen. Das ist nur etwas, was ich in meinem Herzen, wenn ich überhaupt offen bin, darüber zu reflektieren, mitkriegen kann. Tut mir leid, ihr habt den sehr gefährlichen Spruch hier, schaffe, schaffe Häuslebauer. Ich komme aus dem Norden. Ich kann das auch kritisch beäugeln. Ja, da ist dieser Grundton Fleiß, allgemein in Deutschland. Es ist hart was Gutes. Auch bei uns im Norden, die preußische Fleißigkeit, alles okay, legitim. Ja, dadurch haben wir die beste Autobahn der Welt. Danke, Jesus. geschwindigkeitsfrei. Yes. Ja, ich bin sowas für dankbar dafür. Ich fahre gerne und schnell. Und gerne schnell. Aber ist mein Fleiß oder dein Fleiß meine Versorgung? Deine Versorgung? Oder ist es die Zuversicht, dass ich Gottes Kind bin? Und das ist nicht ein Aufruf, faul zu sein. Das ist nicht ein Aufruf, einfach zu sagen, dann lass ich's. Gar nicht. Es ist der Aufruf, im Herzen einen Perspektivenwechsel zu bekommen. Erster Timotheus 4, 3-4 sagt, diese Lügner verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch geschaffen hat, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dankbarkeit genossen werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Hier geht es zwar ums Essen und um die Einstellung zu das, was rein und unrein war, aber hier geht es mir persönlich um die Einstellung des Herzens. Das, was gut ist, war verbunden, weil da eine Dankbarkeit im Herzen war. Wo merkt man den Unterschied bei sich? Wenn das Materielle oder das, was ich habe, eine Selbstverständlichkeit ist oder wenn ich aus das, was ich habe, da eine Dankbarkeit sich entwickelt. Die zwei stehen sich im Widerspruch. Die Selbstverständlichkeit ist doch mein Recht, dass ich das habe. Ich habe dafür gearbeitet, das steht mir zu. Oder, wow, ja, danke. Danke, ey Mann, ich habe das eigentlich nicht verdient, dass du so gut zu mir bist. Ey, jemand, der genauso hart arbeiten würde woanders auf der Welt, der hätte das nicht. Danke, Herr. Habe ich eine Selbstverständlichkeit mit dem, was in meiner Garage ist? Oder bin ich dankbar für mein Fortbewegungsmittel überhaupt? Bus, Bahn, Turnschuhe, wie auch immer. Dankbarkeit oder eine Selbstverständlichkeit? Wenn ich Schätze auf Erden sammle, habe ich eine Selbstverständlichkeit, das steht mir zu. Wenn ich Schätze im Himmel sammeln werde, ist da eine Großzügigkeit, ist da eine Dankbarkeit. Ein Leben aus Selbstsüchtigkeit oder ein Leben aus Großzügigkeit. Das, was ich habe, ist es nur für mich oder ist es fürs Reich Gottes, für meine Familie? Es ist seliger zu geben als zu nehmen. Schätze im Himmel. Vers 20 sagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Was sind solche Schätze im Himmel? Da werde ich ein bisschen schnell durchgehen, weil ich habe noch den Schlüsselaspekt am Ende. Das, was ich jetzt tue, um eine Auswirkung in der Ewigkeit zu haben. Das sind Schätze im Himmel. Ich mache jetzt etwas, was nicht nur eine Auswirkung für heute hat, sondern eine Auswirkung für die Ewigkeit. Ich bete nicht nur, weil ich beten will, beten muss, sondern ich bete, weil ich eine Ewigkeitsperspektive habe. Come on. Ich bete, weil ich nicht nur heute was verändern will, ich will für die Ewigkeit was verändern. Ich will sehen, dass Leben verändert werden. Ich will sehen, dass Einstellungen, die gebunden sind, die fest sind, die zerbrochen sind, dass die verändert werden. Und wenn ich beten, werden Menschen geheilt. Wenn du betest, werden Menschen geheilt. Wenn du betest, werden Menschen frei. Wenn du betest, gibt es eine Veränderung der Gesinnung bei deinen Nachbarn, bei dir auch natürlich, bei deinen Ehepartner. Oh, jetzt auf einmal ist man motiviert zu beten, ja? Wenn wir beten mit einer Ewigkeitsperspektive, da entsteht Veränderung. Es dreht sich nicht nur um heute und jetzt. Schätze im Himmel ist, ich will verändert werden. Ich will einen Charakter der Persönlichkeit Christi werden. Ich will einen Christus-ähnlichen Charakter. Wie merkt man, wenn man damit kämpft ein bisschen? Es sind immer die anderen schuld. Wenn du tendierst, immer die Schuld bei den anderen zu suchen, dann sage ich dir, das ist dein Thema. Ich bin Gastsprecher, ich darf sowas. Ich bin ein paar Stunden wieder weg. Ja. Dann muss Jürgen das alles ausbaden. Wenn du merkst, regelmäßig bei dir tendieren die Sätze dafür, irgendeine Entschuldigung zu finden, warum es nicht geklappt hat. Dies ist passiert, das ist passiert. Ständig irgendwelche besondere Ausnahmen, die immer nur in deinem Leben sind und nie im Leben der anderen Menschen. Hallo? Wir haben alle Probleme. Wir haben alle Herausforderungen. Schätze im Himmel, sammel, Christus ähnlicher werden. Zu sagen, Herr, zerbrich mein Herz. Auf die Knie gehen, wortwörtlich auf die Knie gehen. Das hilft. Das hilft wirklich, seinen Körper zu gebrauchen in der Art und Weise, wie man Gott begegnet. Deswegen schmeißt man seine Hände hoch. Das kommt nicht vom Hip-Hop. Das haben die Hip-Hopper aus der Gemeinde geklaut, weil die alle in der Gemeinde aufgewachsen sind. Ja, das waren alles die schwarze Jugendlichen, die coole neue Musik hatten. Die Gemeinde sagte, Welt, nein, raus, raus. Dann haben sie ihre neue Musikform angefangen. Hätte eigentlich in der Gemeinde sein sollen. Die Anfänge von Hip-Hop, von Bebop, von Jazz. War alles Gemeindemusik. Weil wir Angst vor der Welt hatten, haben wir es rausgeschmissen. Deinen Körper einsetzen, dich hinzuknien, Hände zu erheben und wirklich Gott zu begegnen. Das hilft wirklich. Gerade, wenn du dich nicht danach fühlst. Gerade, wenn du denkst, ey, ich habe eigentlich jetzt keinen Bock. Und in dem Moment machst du ein bewusstes körperliches Manöver. Du kniest dich hin und sagst, hier bin ich, Herr. Das macht einen Unterschied. Du übermittelst, ich gebrauche meinen Körper, um dir zu zeigen, Gott, hier bin ich. Auch wenn ich von meinen Emotionen, von meinen Gefühlen noch nicht dabei bin. Die Emotionen folgen hinterher, keine Sorge. Die aktive Aufgabe, Menschen durch Gebet und Bekennen, Bezeugen zu Jesus Christus zu führen, nennen manche auch Evangelisation, so sammelt man Schätze im Himmel. Bewusst für Leute zu beten, die Jesus nicht kennen. Bewusst, dass sie eine Erfahrung haben, wo sie Leben, übernatürliches Leben empfangen. Schätze im Himmel zu sammeln, das ist einfach gesagt Gehorsam. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17 bis 19 sagt es, ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Das ist ja das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und was sie haben mit anderen teilen. so sammeln sie sich aus einen Schatz, so sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu erlangen. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Ganz klar, wie man Schätze im Himmel sammeln kann. Wohltätig, reich werden an guten Werken und freigebig sein. Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 2 sagt, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Mach es dein Lebensauftrag, ein Leben zu führen, das auf das Reich Gottes gerichtet ist. Dein Lebensauftrag ist, richte dich nach dem Reich Gottes. Die Worte, die wir hier haben, sind strebt, richtet euren Sinn. Das sind aktive Worte, das sind Worte der Bewegung, Worte des Handelns, Worte der Aktionen. Und hier ist nicht Aktionismus gemeint, hier ist ein Bewegen seines geistlichen Lebens, dass das Reich Gottes hier offenbar wird. Seid ihr nun mit Christus auferweckt. Darum geht es. Wenn man mit Christus auferweckt ist, ist man innerlich bewegt, baut man Schätze im Himmel, sammelt man Schätze im Himmel. Der Schatz im Himmel ist verbunden mit dem auferstandenen Christus, der in uns lebt. Wir müssen verstehen, dass wir suchen. Die Schätze, die wir haben, sie bestimmen unser Leben. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Weil wo dein Schatz ist, das bestimmt, wie du denkst, das bestimmt deine Emotionen. Das ist dieser Filter, von dem ich vorhin am Anfang gesprochen habe. Dieser Filter, wie ich Gott höre, wie ich Gott verstehe. Deine Schätze sind ein Filter, sind eine Brille. Und diese Schätze, die bestimmen, wie du die Welt wahrnimmst, wie du es verstehst, welche Emotionen du hast. Diese Schätze bestimmen deine Tagträume. Sie bestimmen die Momente, wo du einfach gemütlich im Auto sitzt, im Stau und auf einmal deine Gedanken fangen an, irgendwo zu landen. Diese Schätze bestimmen das. Es beeinflusst, welche Anstrengungen du machst für die Ziele deines Lebens. Das sind diese Schätze. Sucht, findet euren Schatz in dem, was droben ist, in dem, was oben ist. In meiner Gemeinde habe ich immer eine Aufgabe der Woche. Finde dein Herz. Finde heraus, was in deinem Herzen ist. Finde heraus, was deine Schätze sind. Finde heraus, worüber du nachdenkst, worüber du träumst. Fang einfach an, deine Träume unbekümmert aufzuschreiben. Versuch nicht dabei fromm zu sein, schreib es einfach auf und lies es durch. Mach dir Gedanken, worüber du nachdenkst. Schreib es auf. Geh online auf dein Konto und schau, wo dein Geld ausgegeben wird. Dort wirst du sehen, wo deine Schätze sind. Ich möchte mich einfach bei euch bedanken fürs Zuhören. Ich möchte euch herausfordern, euch einfach dieses Wort zu nehmen und euer Herz auf ihn auszurichten und euch herausfordern zu lassen. Such nicht das, was hier auf dieser Erde ist, was vergeht, sondern such das, was Bestandheit hat und Bestand hält für die Ewigkeit. Du bist berufen zu überwinden. Du bist berufen zu leben. Bring sein Reich hier nach Albershausen. Gottes Segen. Amen.